SRF 3.
Kurs korrigieren nach der Pleite der Air Berlin. Großaktionärin Etihad mit einem Schweizer am Ruder überdenkt ihre Aufkaufsstrategie. Scheitern verboten bei den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen NAFTA. Kanadas Hoffnungen ruhen auf der Außenministerin. Schicksale abbilden, das will unsere Korrespondentin auf Reportage in Bangladesch. Sie gibt den geflohenen Rohingya eine Stimme. Im Studio sind Isabel Meissen und Christian Lüscher. Bei ihm in den Nachrichten schauen wir als erstes nach Süddeutschland.
Dort hat die Polizei einen mutmaßlichen Erpresser festgenommen. Es geht um die Drohung, Lebensmittel in Supermärkten und Drogerien zu vergiften. Die Polizei teilte mit, der 55-jährige Mann gelte als dringend tatverdächtig. Sie hatte ihn gestern Abend bei Tübingen in Baden-Württemberg festgenommen. Trotzdem sollten die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin wachsam sein, so die Polizei. Das Deutsche Bundesamt für Gefahrenschutz hatte bereits früher geraten, auf Schäden an Verpackungen zu achten. Der Erpresser hatte gedroht, vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen und forderte einen zweistelligen Millionenbetrag. In Friedrichshafen am Bodensee wurden mit dem Monat 5 Gläschen mit vergifteter Babynahrung gefunden. Genf wird Sitz der Internationalen Quecksilberkonvention. Die rund 150 Mitgliedstaaten hätten entschieden, das Sekretariat in Genf anzusiedeln, teilt das Bundesamt für Umwelt mit. Die Schweiz hatte sich maßgeblich für das Zustandekommen des Abkommens eingesetzt. Die sogenannte Minamata-Konvention verbietet es ab 2020, quecksilberhaltige Produkte wie Batterien, Thermometer oder auch gewisse Kosmetika herzustellen. Auf der indonesischen Insel Bali sollen tausende Menschen in ihre Dörfer zurückkehren, die sie aus Angst vor einem drohenden Vulkanausbruch verlassen haben. Die Behörden hätten für 51 Dörfer die höchste Warnstufe aufgehoben, die für rund eine Woche gegolten hatte. Das erklärte ein Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde. Insgesamt sind rund 140.000 Menschen aus Angst in Notunterkünfte geflohen, diese sind aber eigentlich nur für Menschen aus der Sperrzone vorgesehen. Gemäß Angaben der Behörden ist der Vulkan weiterhin aktiv, aber auf stabilem Niveau. 9 Jahre nachdem die USA den Versicherungskonzern AIG mit fast 200 Milliarden Dollar vor dem Zusammenbruch gerettet haben, darf das Unternehmen nun wieder frei agieren. Die AIG hatte sich in den letzten Jahren verkleinert. Darum entschied das staatliche Kontrollgremium jetzt, die Versicherung sei für das Weltfinanzsystem nicht mehr systemrelevant. Damit wird die Versicherung auch nicht mehr besonders kontrolliert. AIG trug zur Weltfinanzkrise bei, weil das Unternehmen 2008 in Schieflage geriet. Der Gesundheitsminister der USA, Tom Price, ist zurückgetreten. Präsident Donald Trump habe seinen Rücktritt akzeptiert, teilt das Weiße Haus mit. Price war in die Kritik geraten, weil er auf Staatskosten in Privatjets herumgereist war. Dafür hat ihn Trump in den letzten Tagen öffentlich kritisiert. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es zunächst noch sonnige Abschnitte bei 20 Grad, in den Bergen gehen aber erste Schauer nieder. Am Abend und in der Nacht fällt auch im Flachland verbreitet Regen. Morgen gibt es im Osten zunächst noch Niederschlag, dann wird es von Westen her sonniger bei 16 Grad. Im Süden ist es heute bewölkt bei 19 Grad, in der Nacht und morgen fällt auch dort Regen, dann wird es wieder freundlicher.
Mittag.
Geschluckt und verdaut. Das wird wohl mit der bankrotten Fluglinie Air Berlin passieren. Seit dieser Woche weiß man, dass sie zu großen Teilen von Lufthansa und EasyJet übernommen wird. Dass es zum Konkurs kam, hat mit der bisherigen Großaktionärin zu tun, der Airline Etihad. Diese hat schlicht die Reißleine gezogen, wollte bei Air Berlin nicht noch mehr Geld einschießen. Etihad-Chef ist ein Schweizer, Peter Baumgartner. Er passt seine Strategie nach der Air Berlin-Episode an. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Etihad hatte große Pläne in Europa. Sie kaufte Beteiligungen an verschiedenen europäischen Airlines auf, unter anderem rund 30% von Air Berlin. Etihad wollte die deutsche Fluggesellschaft sanieren und auf die Erfolgsspur zurückbringen. Doch trotz mehreren Krediten schlug der Plan fehl. Etihad stellte die Zahlungen ein, Air Berlin wird abgewickelt. Ist Etihad also die Totengräberin?
Nein, das ist sicher nicht so. Also wir haben natürlich Air Berlin massiv unterstützt durch unser Know-how und durch Partnerschaften, den kommerziellen Benefit, die Firma hat über viele Jahre. Und das hat am Anfang auch sehr gut ausgesehen. Die Firma wäre ja ohne uns viel früher am Ende gewesen.
Sagt Peter Baumgartner, der Chef von Etihad Airways, in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Etihad hat sich aber nicht nur bei Air Berlin verspekuliert, sondern auch bei Alitalia. Die steht ebenfalls vor dem Konkurs. Warum also diese aggressive Hunter-Strategie, die irgendwie an den Fall Swissair erinnert? Baumgartner, der seit 12 Jahren am Aufstieg der Gulf Airline mitwirkt, verteidigt die Strategie. Etihad habe auf Beteiligungen setzen müssen, um zu den regionalen Konkurrenten Emirates und Qatar aufschließen zu können.
Also für Etihad Airways muss man natürlich schon sagen, dass wir über Jahre sehr, sehr viel Zusatzumsatz generiert haben.
Etihad konnte dank den europäischen Partnergesellschaften zahlreiche Passagiere auf dem Weg von Europa nach Asien oder Australien für einen Zwischenstopp nach Abu Dhabi lotsen. So hat sich Abu Dhabi als internationales Drehkreuz etabliert. Das habe sich gelohnt, sagt Baumgartner, auch wenn das Wachstum rückblickend teuer erkauft werden musste. Trotz dem finanziellen Debakel mit Air Berlin und Alitalia will sich Etihad nicht aus Europa zurückziehen. Doch statt aggressiv Beteiligungen aufzukaufen, wie das einst die Swissair getan hat, will die Gulf Airline nun eher auf Kooperationen setzen. Erste Ansätze mit der Lufthansa gibt es bereits.
Und ausführlich gibt es das Gespräch der Samstagsrundschau mit Peter Baumgartner online auf srf.ch/news.
Info 3 Mittag.
Ihr politischer Rucksack ist noch nicht allzu schwer. Sie ist eine Quereinsteigerin, aber umso gewichtiger jetzt ihr Auftrag. Chrystia Freeland ist kanadische Außenministerin und die Frau, die das nordamerikanische NAFTA-Freihandelsabkommen neu verhandeln muss. Wenn sie scheitert, geht es Kanada ans Lebendige. Die Neuverhandlung ist nötig, weil US-Präsident Donald Trump NAFTA in der jetzigen Form nicht mehr haben will. Nun verfolgt das Abkommen Chrystia Freeland auch nachts. Das Porträt von Fredrik Steiger.
Kanadas Premierminister Justin Trudeau sieht in seiner Außenministerin eine starke Frau.
Chrystia Freeland is an extremely strong member of the team. Her ability to deal with multiple situations around the world was well demonstrated in her tremendous success in negotiating the Canada-Europe trade agreement.
Das ist die nur gut 1,50 Meter große 49-Jährige in der Tat. Trudeau hat sie vor erst 4 Jahren bestürmt, in die Politik zu wechseln. Die Mutter von 3 schulpflichtigen Kindern zögerte zunächst, engagiert sich nun aber mit Werf und nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Kein Wunder, dass sie Feinde hat. Die Konservativen in Kanada stört, dass ausgerechnet eine Linke, eine Feministin, das Land auf der Teppichetage der internationalen Handelspolitik vertritt. Auch US-Präsident Donald Trump mag sie nicht. Sie kritisierte ihn und seine Wähler im Parlament in Ottawa scharf. Deutliche Worte zu verwenden, das nahm sie mit von ihrer journalistischen in die politische Karriere. Sie arbeitete für Reuters, für die Financial Times. Sie schrieb den internationalen Bestseller Die Superreichen.
The very tippy top of the income distribution, the 0.1% in the US, today account for more than 8% of the national income.
Dass die ganz Reichen immer reicher und die Armen ärmer werden, wurde zu ihrem Thema und blieb es bis heute. Doch nun muss sie als kanadische Chefunterhändlerin für Reiche wie Arme die Kastanien aus dem Feuer holen. Denn ganz Kanada ist auf das Überleben des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA angewiesen. Ein Drittel der Wirtschaft des Landes hängt davon ab. Dem kanadischen Magazin L'Actualité gestand Chrystia Freeland diese Tage, sie träume jede Nacht von NAFTA und notiere sich jeweils am Morgen in einem schwarzen Notizblock ihre nächtlichen Gedanken. Der Druck auf sie ist enorm. Kanadische Zeitungen bezeichnen sie als die Frau, die kein Recht hat zu scheitern.
Info 3 Mittag.
Soldaten, die einem 7-jährigen Jungen mit einem Gewehr den Unterschenkel zertrümmern. Die Geschichten, die unsere Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger gleich erzählen wird, sind schwer auszuhalten. Ihre Reportage kommt aus dem Sadar-Spital in Bangladesch. Etwa 500.000 Menschen sind innerhalb eines Monats dorthin geflohen aus Burma, Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya. Militante Rohingya hatten im August Grenz- und Polizeiposten angegriffen. Seither gibt es Vergeltungsaktionen des burmesischen Militärs. Wie es vielen der Vertriebenen ergeht, zeigt der Bericht von Karin Wenger.
Auf einem schmutzigen Leintuch sitzt eine alte Frau am Boden. Sie hält ihren Fuß umklammert, wiegt ihren Oberkörper vor und zurück und wiederholt immer wieder dieselben Worte. Gott, rette mich. Gott, rette mich. Ihr großer Zeh ist schwarz, er muss amputiert werden. Die alte Frau hat sich auf der mehrtägigen Flucht eine Infektion geholt, aber zumindest habe sie überlebt, sagt sie. Die wollen keine Muslime in Burma. Deshalb haben uns die Soldaten aus der Luft und vom Boden beschossen und unser Dorf abgebrannt. Im Sadar-Spital wurde eine ganze Abteilung für die Rohingya-Flüchtlinge leergeräumt. Und doch reicht der Platz nicht. Der 12-jährige Goramia liegt im Gang am Boden auf einer Matratze. Am Handgelenk hat er eine offene Wunde. Die Hand kann er nicht mehr bewegen. Die Soldaten hätten sein Dorf früh morgens umstellt, sagt er. Sie riefen, ihr gehört nicht hierher, geht zurück nach Bangladesch. Dann begannen sie zu schießen. Ich versuchte durch den Fluss zu fliehen, da traf mich eine Kugel am Handgelenk. Die Vertreibung von 480.000 Rohingya in den letzten Wochen nannte der UNO-Generalsekretär eine ethnische Säuberung. Die Flüchtlinge, die im Sadar-Spital medizinisch versorgt werden, kommen alle aus unterschiedlichen Dörfern. Aber sie erzählen alle dieselbe Geschichte von Vertreibung und Gewalt. Mochibulla zum Beispiel. Der Kopf seines 7-jährigen Sohnes liegt auf seinem Schoß. Der Vater hält das Röntgenbild seines Sohnes ins Licht. Der Unterschenkel ist zerbrochen wie ein Zündholz. Als die Soldaten kamen, musste ich meinen Sohn am Straßenrand zurücklassen. Sie hätten mich getötet. Ihm haben sie mit dem Gewehr das Bein zertrümmert. Oberarzt Shaheen Abdulrahman Chaudhry fasst das Unfassbare in Zahlen.
So, since the first day of the occurrence, we have received 319 patients in total.
In den letzten Wochen kamen alleine in unser Spital 319 Rohingya. 125 hatten Schussverletzungen, 2 kamen mit Brandverletzungen. Diese Leute haben alles verloren, ihr Land, ihre Verwandten. Sie sind verletzt und traumatisiert.
So they are in a state of great trauma.
Die alte Frau, deren Zehen amputiert wird, sagt, wir sind jetzt in Sicherheit, aber in mir spüre ich keinen Frieden.
Das war die Reportage aus einem Spital in Bangladesch von Karin Wenger. Info 3 schaut hinter die Schlagzeilen im kompakten Format. Im Studio war Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.